Und von meiner Seite möchte ich auch euch ganz herzlich begrüßen. Leute, die für das erste Mal jetzt da sind in diesem Gottesdienst. Wir sind jetzt im Epheser-Predigtreihe drin. Wir haben bis jetzt vor dem Sommerferien haben wir die ersten drei Kapitel durchgenommen und sind jetzt mit im zweiten Teil von Kapitel 4 bis 6. Das war der Paulus, der diesen Brief geschrieben hat an die Epheser, wo er im Gefängnis war, hat dort Zeit gehabt, hat sich überlegen können, was würde ich wirklich diesen Epheser sagen. Hat Zeit gehabt, Grundlegendes weiterzugeben. Im ersten Teil hat er Grundlagen gelegt und hat auch gesagt, was Gott für gute Pläne gehabt hat, wo im Epheserbrief aufgetan worden sind und was er über die Gemeinde denkt, dass das ein Plan ist von Gott. Die Gemeinde ist etwas für ihn Ungrosses. Er wird dort sein Gewicht hineinlegen. Das ist sein Gottesgedanke. Und da drinnen ist Jesus das Haupt. Und ich bin so dankbar, wie Susanne noch gesagt hat, Gott ist jetzt gegenwärtig mit dem Heiligen Geist. Und ich will mich auftun. Und zwar so, wie ich bin. Im zweiten Teil fährt er an mit deshalb. Und dort kommt er auf die praktischen Auswirkungen. Und dort hat er sich überlegt, was will ich in dieser Gemeinde wirklich sagen. Das Interessante ist, er fährt wieder mit der Gemeinde an und sagt, Gemeinde ist etwas Wichtiges. Behaltet Einheit. Einheit ist nicht selbstverständlich. Im Vers 3 steht, setzt alles, dass diese Einheit, wie sie der Heilige Geist schenkt, nicht durch Unfrieden zerstört wird. Setzt alles daran. Das ist ein Einsatz, das ist eine aktive Entscheidung. Und er wird die wirklich durch die Gemeinde durch sich verherrlichen. Je mehr dass ich mich mit der Gemeinde auseinandersetze, desto mehr merke ich, was das für ein Gefäß ist, was wir als Gemeinde sind. Wir können nicht einfach in Gottesdienst. Gott sieht uns als Gemeinde Gottes und er wird sich da drinnen verherrlichen. Und Gott hat dich in seine Gemeinde hineinberufen. Damit wir ein Leib sind, wo Christa letzten Sonntag auch davon erzählt hat. Und die gleiche Hoffnung haben. Jeder hat Gaben bekommen. Der fünffache Dienst, den Christa so gut so mit diesen Stühlen ganz praktisch uns weitergegeben hat. Das Ziel ist, dass die Gemeinde zugerüstet wird. Damit wir nicht Kinder einfach bleiben, sondern dass wir zu mündigen Christen werden. Marianne Fessler hat letztes Mal mit diesen fünf Fingern für sich das praktische Beispiel gebracht. Sie ist trotz Umwegen, trotz Warten und so weiter, ist sie wie ein kleiner Finger gewesen und hat sich gebraucht. Auch wenn sie nicht so vorwärts gekommen ist, wenn sie hat müssen warten, aber sie hat sich gebraucht. Du bist wichtig. Und jetzt fährt er an im Vers 17 bis 32 und spricht über alt und neu, neues Leben, alt oder neu, ein Mensch, oder die alten und neuen Kleider. Und Kernvers von diesem ganzen Kapitel ist in der Phase 22 bis 24. Die Epheser waren noch nicht so lange Christen. Sie haben früher gelebt wie jeder andere in Ephesus. Ephesus war ein Zentrum von Religiosität. Und da haben sich alle Menschen verschieden getummelt und dass sie unterschiedliche Sachen einfach wahrgenommen wurden. Und manchmal ist man ein bisschen untergegangen und darum hat man sich auch Sachen erlauben können. Und man hat einfach das gemacht, was man gedacht hat, was vielleicht gut ist oder das, was ich machen möchte. Und da hat es auch Brüche gegeben, auch Ausschweifungen, wo der Paulus ganz am Anfang erwähnt. Und er sagt mit Nachdruck, wir sollen nicht so leben wie die Menschen. Wir sollen aber auch nicht liebäugeln wie Menschen, die Gott nicht kennen. Und ich weiss, ich habe, auch wenn ich jung war, habe ich manchmal gedacht, die anderen haben es so schön, die können machen, was sie wollen. Und ich muss so brav sein. Ich habe es überhaupt nicht gecheckt. Im Grunde genommen geht es darum, wirklich in der Entfaltung Jesus noch mehr dürfen kennenzulernen. Der Satan versucht immer wieder. Ja, Claude, vielleicht verpasst du etwas, wenn du dort und dort nicht hergehst. Das ist doch immer so gut miteinander. Es könnte ja noch etwas Besseres geben. Aber etwas, was mir wichtig geworden ist, der Satan, der Durcheinanderbringer, versucht uns immer wieder, etwas Schönes herzubringen, damit wir auf die Distanz gehen, damit wir uns von der Wahrheit entfernen. Und darum ist der Vers so wichtig. Ihr aber habt bei Christus etwas anderes gelernt. Bei Christus geht es darum, dass du wirklich ein Leben hast, wo du dich entfalten kannst. Und manchmal habe ich das Gefühl, in der heutigen Zeit, wir wollen ein bisschen beides. Wir hinken mal so, wir hinken mal so. Und wir haben weder noch am Schluss. Und hier geht es um Entscheidung. Entscheidung, ich will das volle Leben wirklich in Jesus haben. Und er will wirklich auch das Gute für uns. Darum will ich euch der Wahrheit sein, wie sie uns Jesus gegeben hat. Im Vers 20. Ihr sollt den alten Menschen ablegen, der seinen trügischen Begierden nachgibt und sich damit selbst ins Verderben stürzt. Ich bin dem noch ein bisschen nachgegangen. Und das Interessante war, es ist nicht, wir sollen es immer wieder ablegen, sondern hier geht es darum, in den Elbefeldern, die ist ein bisschen näher beim Urtext, dass ihr den alten Menschen abgelegt habt. Das ist ein einmaliger Akt, der passiert ist. Und zwar dort, wo du Ja gesagt hast zu Jesus, wo du dich entschieden hast. Im gleichen Innen ist auch und den neuen Menschen angezogen habt. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das wissen. Weil von Luther abziehen, anlegen, abziehen und so weiter können wir manchmal nicht mehr machen. Ja, bin ich jetzt noch Christ oder bin ich nicht ein Christ? Wie lebe ich jetzt wirklich? Es ist eine punktuelle Handlung in der Vergangenheit. Und das Interessante ist, in der Mitte heisst, dagegen erneuert werden in dem Geist eure Gesinnung. Erneuert, vom Urtext her heisst, oder ist wie der Continuous im Englisch, immer wieder erneuert werden. Das ist unsere Aufgabe. Das andere ist passiert. Wenn du gesagt hast, ich will wirklich Jesus nachfolgen, ich bin gestorben und ich bin wirklich auch, habe das neue Kleid angelegt, ich gehöre zu Jesus, dann ist es so. An dem wackelt nichts mehr. Es ist Realität, ob du das fühlst oder nicht. Ich weiss nicht, wie es dir aktuell geht. Eine fortlaufende Handlung. Ich will eins so vergleich machen. Wenn du ein Baby bekommst, würde auch niemand behaupten, das ist ein halber Mensch. Weil das Baby kann ja noch nicht mal reden, kann noch nicht laufen, hat noch keine Erfahrung. Das Baby ist hundertprozentig voll ein Mensch. Wie du und ich. Und dasselbe ist, wenn du Christ wirst, ist es dasselbe. Denn bist du 100% ein Kind Gottes und das ändert nichts. Und jetzt ist wichtig, der Satan wird uns immer wieder beeinflussen. Ja, gut, aber es könnte ja sein, dass es doch nicht echt war. Ja, aber es könnte ja dieses und jenes sein. Nein, es ist passiert. Du bist ein vollwertiger Mensch und alles ist angelegt. Und der Heilige Geist will in dir innen wohnen und immer mehr Raum bekommen. Im 2. Korinther 5, 17 steht, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Und irgendwie habe ich gemerkt, ich bin nicht sündlos. Ich mache auch Sachen, die nicht gut sind. Aber etwas darf ich. Ich darf immer wieder mich entscheiden, zu Gott zu gehen und zu sagen, danke, dass du mir vergisst. Und dass du mir reinigst und dass ich wieder aufstehe. Das Schlimme ist, wenn man bleibt hocken. Und da kommt der Durcheinanderbringer wieder. Es gibt nichts, wo du nicht auch darfst zu Jesus gehen, wo er nicht gestorben ist für dich. Der alt-egozentrische Leben ist vorbei. Jesus hat dir ein neues Leben geschenkt. Und im Grunde genommen ist es so wichtig, das sehen wir jeden Sonntag, das Kreuz ist da. Du darfst auf dieser Seite stehen, das ist eine Entscheidung, die du fällst oder gefällt hast. Werde das, wo du in Christus bist. Behalte das, wo du bist. Lebe in dieser neuen Identität. Und das hat mit Entscheidung auch wieder zu tun. Ja, letzte Woche habe ich Susanne und ich so einen Film oder ein Video gesehen von einer Wissenschaftlerin, von Dr. Leaf, die Hirnforscherin ist und auch Christin ist. Und die macht immer wieder Vorträge. Und es geht darum, deine Gedanken zu entgiften. Susanne hat schon gesagt, wir sind ein denkendes Wesen. Wir müssen immer wieder Gedanken, müssen Entscheidungen treffen. Und zwar 24 Stunden am Tag. Unsere Gedanken werden zu Erinnerungen und die verarbeiten wir in der Nacht. Und unsere Gedanken beeinflussen unseren Körper, unsere Seele und unseren Geist. Also, unsere Gedanken haben extremen Wert. Und unser Hirn arbeitet 24 Stunden. Und jedes Mal können wir uns entscheiden, was für Gedanken wollen wir haben. Es gibt zwei Ausrichtungen. Eine ist Gedanken von der Liebe, von der Erbauung, vom Licht. Oder die andere Seite ist wirklich auch giftige Gedanken. Entscheidung ist gefragt. Wie können wir das beeinflussen, was wir sehen und hören? Indem, dass wir uns entscheiden, will ich diesen Gedanken weitergehen oder eben nicht? Oder will ich mich lieber auf die giftige Seite setzen? Ja, also, die Person ist schon lange nicht mehr gekommen und überhaupt, vielleicht hat sie etwas gegen mich und dieses und jenes und so entwickeln die Sachen. Ich will mich entscheiden und zwar auf die göttliche Seite, dass meine Entscheidungen von meinem Hirn her wirklich auf die gute Seite geht. Situationen, Umstände können wir nicht immer beeinflussen. Ob ich eine Kündigung bekomme oder ob sonst ein Schicksal mich trifft oder etwas Schönes, kann ich nicht immer beeinflussen. Aber wie ich darauf reagiere, wie ich mich entscheide, das sehr wohl. Die Wissenschaft spricht von Neuroplastizität. Neuro heisst Gehirn und Plastizität Erneuerung. Es ist nachgewiesen, dass bei jedem Gedanken, den ich habe, Proteine in meinem Hirn produziert werden. Das können heute Wissenschaftler alles nachweisen. Und das beeinflusst meine Zellen, meinen ganzen Körper, mein ganzes Sein. Also sind meine Gedanken nicht einfach harmlos. Etwas hat mich auch erstaunt. Jede Nacht produziert unser Hirn neue Zellen. ob jetzt du 20 bist oder 80. Wisst ihr, wie viele Hirnzellen da produziert werden? 300 Millionen Hirnzellen werden jeden Tag in unserem Hirn produziert. Das können wir uns gar nicht recht vorstellen. Und sie hat gesagt, überlegt euch mal, wenn ihr wirklich auch ins Bett geht, mit welcher Haltung ihr ins Bett geht. Wenn alles so, wie sie ist, beschäftigt und so weiter, chaotisch ist und so weiter. In der Nacht wird es verarbeitet. Die 300 Millionen Zellen, die werden beeinflusst von dem. Und entsprechend stehst du morgen auf. Aber Gott hat uns so wunderbar gemacht, dass wir gleich das überspringen können. Aber die Voraussetzung ist denklich ungünstig. Wenn wir uns nicht positiv entscheiden, dann sind wir schon im Negativen drin. Darum ist es so wichtig, wie gehst du ins Bett am Abend? Ich habe gemerkt, ich schaue meistens noch gerne einen Film und noch etwas Aktives und so weiter. Ich habe genau gemerkt, nein. Seitdem möchte ich wirklich am Abend wirklich beten, zur Ruhe kommen. Vor Gott kommen. Und ablegen. Wir können nicht jede Situation lösen oder gut machen. Aber wir können es ablegen. Wir können zur Ruhe kommen und dann hilft das. Dann können wir wirklich anders schlafen. In der Nacht regeneriert sich dein Körper, aber auch dein Hirn. Vorschlag: Behalte die Erlebnisse nicht für dich und die negativ abziehen. Nimm dir wirklich auch immer wieder Zeit. Mach auch Lobpreiszeiten, so zur Ruhe kommst. Das hat Susanne und mich plötzlich ein bisschen verändert. Ich habe gesagt, hey, wir wollen das mehr machen, vermehrt machen. In diesem Text war es so, geht nicht unversöhnt ins Bett. Versucht auch zu lösen, wenn ihr mit eurem Ehepartner oder Ehepartnerin ein bisschen Probleme habt oder Situationen. Und wenn ihr es nicht könnt lösen, dann gebt es bewusst Gott ab und sagt, schau, wir haben hier eine schwierige Situation. Wir geben es dir ab und wir wollen wirklich am Morgen dran gehen. Deine Gedanken oder Entscheidungen, wenn dein Verstand, wenn du so aktiv bist, und ich habe so gemerkt, ich bin manchmal schon ganz viel dran, schnell ein WhatsApp, dieses und jenes, und dann ist noch ein Gespräch und so weiter. Wenn ich ständig dran bin, werde ich sehr chaotisch. Das hat alles einen Einfluss auf meinen Körper, auf meine Gedanken. Das hat mich recht eingeholt. Ich muss sagen, ich muss aufpassen mit dem Smartphone, ich würde es auf die Seite legen. Es gibt Momente, wo es nicht gut ist, dass man das immer zu nach hat. Weil, wenn du ein chaotisches Leben hast, dann rennst du an Sachen an und tust twittern und tust sonst noch verschiedene Sachen machen, das tut dir nicht gut. Ich sage nicht, es ist schlecht, sondern entscheide dich, wenn du es brauchst und wenn nicht. Weil der Prozentsatz von unseren Gedanken, was das für Auswirkungen hat, auf meine Körper, auf meine Krankheiten, auf mein Verhalten, ist ganz klar gegeben. Und ich habe jetzt gemerkt, in meinen Gedanken, je mehr, dass ich mich an gewissen Sachen aussetze, auch am Negativen, wenn ich dem immer mehr Raum gebe, an den Sorgen, die mich treffen, und ich weiss nicht, wie weiter, ich habe Finanzen, die ich nicht weiter weiss, das beeinflusst mein ganzes Sein, und am Schluss strahle ich das auch aus. Oder wenn ich Sorgen habe und dieses und jenes, wenn ich dem nur anhange, dann wird's, ist es nicht gut. Ich kann aber auch andere Gedanken haben und sagen, stopp. Ich habe einen Gott, der gesagt hat, ich sorge für euch. Ich schaue, dass ihr genügend habt. Entscheiden. Es gibt auch Momente, wo es gut ist. Hier hat das Handy wieder. Ich weiß nicht, wie fleissig dass ihr das macht, dass das resettet. Plötzlich wird mein Handy so schwerfällig, die Hälfte geht nicht. Was macht man? Reset drücken, runterfahren und dann wieder rauf. Wann tust du in deinem Leben resetten? Dein Hirn muss zum Teil einfach zur Ruhe kommen. Und das habe ich gemerkt, das würde ich wirklich auch in meinem Leben noch mehr machen. Wieder Ordnung schaffen. Nicht von allem Äußeren mich beeinflussen, sondern was in mir innen abgeht. Und das bewusst können Gott hergeben. Wir wollen keine toxischen Gedanken. Toxisch ist eben das Negative. Oder überaktiven Lebensstil haben, wo uns einfach durcheinander bringt, wo Auswirkungen hat auf unseren Körper. Wenn du jeden Abend Termin hast, es überfordert uns. Ja, der Paulus kommt jetzt weiter und wird ganz praktisch. Im Vers 25, ich muss gerade schauen, ob ich da 25 steht, legt alle Falschheit ab. Oder wir können auch sagen, werdet wahrhaftig, werdet echt, weil ihr im Heiligen Geist erneuert seid, weil ihr eine neue Identität bekommen habt und weil ihr nicht mehr Heiden seid. Sondern dann dürfen wir ein neues Leben führen. In der Wahrheit. Echt sein. Die Lüge ablegen. So Halbwahrheiten, oder ich sage gescheiter nichts und dann schauen wir, was passiert. Es sind ganz viele Grenzzonen. Wir sollen einander nicht anlügen. Und ich würde vor allem auf einen Punkt gehen. Lügt euch selber nicht an. In der Bibel steht wirklich, dass das Ziel ist vom Satan, Durcheinanderbringer, euch vom Guten zu entfernen, dass ihr allein seid und in euren Gedanken sowieso allein seid und am Schluss muss jemand nochmal die Tür klopfen und dann, mit dem will ich gar nichts zu tun haben, weil man sich weiterentwickelt. Die Gedanken. Im Johannes 8,44 steht, der Satan ist ein Lügner und der Vater der Lüge. Denkt daran, entscheiden ist wieder gefragt. Und ich habe gemerkt in meinem Leben, ich weiß, wo ich meine Schwachstellen habe. Und es gibt unterschiedliche Tageszeiten und so weiter. Wenn ich so denke, du kannst echt das nicht, du hast noch nur einen Klick, oder du kannst doch das noch schnell machen, oder? Und wenn ich anfange argumentieren mit Satan, mit dem Widersacher, dann habe ich verloren. Dann haut er mich wirklich irgendwo ab und dann kommen andere Sachen auf. Satan sagt, kann das sein, dass du wirklich, wenn du das nicht machst, dass du gleich ein gutes Leben hast? Kann das sein, dass... Ja, aber Zweifel ist ja normal, oder? Und ich will mich in meinen Zweifeln drinnen bleiben. Wenn ich aber immer Zweifel habe, dann gibt es auch kein Wachstum. Oder ich kann nicht das Zeugnis sein, das kann ich nicht. Satan ist ganz perfid, wie er das macht. Je mehr, dass ich Raum gebe an den solchen Sachen, desto mehr hat er Macht über mich. Und manchmal ist es auch sehr perfid, wenn er bei einer Frau, die in der Seelsorge war, die ist zu jemandem gegangen und die hat gesagt, ich fühle mich so allein, ich fühle mich nicht akzeptiert von den Leuten. Ich weiß nicht, was los ist. Ich habe das Gefühl, die ganze Gemeinde ist gegen mich. Und ich ziehe mich lieber zurück. Die Person hat nachher plötzlich gefragt, ja, frag doch mal Jesus, seit wann hast du den Eindruck, dass Leute gegen dich sind? Dann hat sie angefangen rettern. Und dann hat sie gesagt, ich mache mich noch besinnen, wo ich mal 4 war, hatte ich den Eindruck, mein Papi ist gegen mich. Hat mich nicht beachtet. Und das hat mich dann so geprägt, hat mich ignoriert. Und seitdem habe ich immer ein komisches Gefühl. Haben die Leute etwas gegen mich? Sie hat wirklich auch Jesus noch einmal gefragt, was ist denn gewesen? Und sie hat gemerkt, dass sie dann Geburtstag hatte und die Eltern haben ein Geburtstagsfest vorbereitet und hey, sie sind ein bisschen zurückhaltend gewesen. Und sie hat dann wirklich die Lüge ablegen. Und die Väter werden sagen, ja, das ist ja so lange her, das kann ja fast nicht sein, dass es so Beeinflussung hat. Ich bin überzeugt, bei meinem Leben habe ich auch das gemerkt, wie viel das bei mir bewirkt hat. Und ich darf wirklich sagen, Lügner vom Satan, ich bin ja nicht so erwünscht, ich bin nicht so gut, das hat Auswirkungen. Die Lügner soll man ablegen. Falsche Wahrheiten, die du über dich nimmst. Ich kann nicht so gut reden. Oder, ich bin nicht so gut. Die anderen können das besser. Frag mal Gott, ob das auch so eine klare Titel ist über dein Leben, wegen einem speziellen Grund. Gott will dich frei machen. Ich bin dumm. Meine Schwester ist besser. Die hat es geschafft, ich kannte und ich bin nur in der Sekte gewesen. Und das beeinflusst so lange das Leben, so lange, dass du die Logik glaubst. Geht dieser Frage mal ein bisschen nachher. Was für Logik glaube ich? Was für Logik hast du über dein Leben? Ich möchte noch ein paar kleine Aspekte noch vornehmen. Seid nicht zornig. Zorn ist nicht etwas Schlechtes von Grund auf. Aber zu verharren im Zorn, kommt plötzlich etwas Raum über, wo der Satan zack reinkommt. Und darum heisst es, er gebt dem Teufel keinen Raum. Gebt dem nicht Raum. Bleibt nicht in diesem Status. Vers 29, kein böses Wort. Was habe ich für Wörter, die ich auch heute schon rausgegeben habe? Sie sind erbauend. Sie sind freundlich. Ich denke, wir werden nachher das Apéro haben miteinander und so weiter. Ich kann sehr sachlich bleiben oder ich kann jemanden erbauen. Jemandem einfach etwas Gutes tun. Und sagen, hey, schön, dass du da bist. Oder einen anderen Ausdruck, der wirklich auch hilft. Hey, ich will dich unterstützen in dieser oder dieser Situation. Und bleibt auch nicht in der Bitterkeit. Schauen wir das. Wir sollen Bitterkeit ablegen. Früher war es besser. Früher war es, nennen Sie mal bewusst so, unsere Gemeinde anders gewesen. Wir können in dem innen verweilen. Aber Gott fordert uns auf, Moment, gebt Raum zum Leben. Freut euch darüber, was Neues entsteht. Wir werden am nächsten Sonntag noch einiges hören über Leben im Licht. Und da werden verschiedene Sachen aufgezählt. Aber es geht darum, dass wir uns entscheiden. Zum Schluss ist die Frage, wie sieht es aktuell mit meinen Gedanken aus? Sie sind eher toxisch und sollten sie entgiftet werden? Gibt es Sachen in meinem Leben, wo ich merke, ich schaffe es gar nicht freundlich zu sein, weil andere Sachen noch mehr Gewicht bekommen? Nehmt klar Stellung in euren Gedanken, in euren Entscheidungen. Überlegt sie nicht am Satan. Wenn ihr euch nicht entscheidet, wird er euch ganz perfid angreifen. Resetten. Das Teil. Hey, das ist sicher 10 Mal am Tag in der Hand. Und fragt euch immer wieder, hey, wann habe ich das letzte Mal geresettet? Erbaue ich meine Persönlichkeit, Gemeinde, mein Umfeld, meine Familie? Oder bin ich toxisch unterwegs, wo jeder mich meidet? Auf welchem Gebiet würde ich mich klar erneuern lassen? Das ist die Frage. Das sieht bei jedem anders aus. Und so würde ich wirklich auch schliessen und würde noch beten. Vater im Himmel, danke, dass du uns Entscheidungsmöglichkeiten gegeben hast. Du hast uns als Gegenüber geschaffen und du willst, dass wir uns immer wieder entscheiden können. Für das Leben oder für Negatives. Und du hast uns die Möglichkeit gegeben und wir wollen uns wirklich zu dir kommen und sagen, ich will mich öffnen. Ich will dich so richtig erleben. Ich will, dass wir als Gemeinde wirklich auch dich ganz praktisch dürfen erleben. Wo nicht eine toxische Umgebung ist, sondern wo wir wirklich herzlich in der Liebe erbauen miteinander umgehen können. Wo es einfach gut tut. Und dass wir einander so dürfen begegnen. Und ich würde dich bitten, dass du wirklich auch mit jedem Einzelnen bist jetzt. Und dort, wo du auf Sachen fein auf etwas hintippst, dass wir wirklich auch das dem nachgehen können. Und dass wir das wirklich in dieser Anbetung, wo wirklich auch etwas Befreiendes ist, wir haben auch über so viele Gottesnamen gehört, dass wir das wirklich dürfen aufnehmen und wirklich auch von dir dürfen prägen. Du meinst es so gut. Danke dafür. Amen.